Herzlich willkommen im Vortragssaal 2. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es geht langsam dem Ende zu. 2 Tage Linux, wunderbar, endlich auch wieder in Präsenz. Und wir haben natürlich viele spannende Vorträge gehört bis jetzt. Wir haben auch jetzt wieder einen, vor allem im Vortragssaal 2, kann ich nur empfehlen immer. Und wie gesagt, ich begrüße an meiner Seite Pascal Fries und er wird uns heute mal was über WebAssembly auf der Serverseite erzählen. Pascal, bitte sehr.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Vorstellung. Vielen Dank auch für die ganz großartige Konferenz. Ich hatte bislang riesig Spaß, das war echt ein Traum. Danke an alle, die da sind. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Was wir machen werden, ist, wir schauen uns WebAssembly an. Erstmal eine grobe Idee, was ist überhaupt WebAssembly? Also in der Form, in der es ursprünglich entstanden ist. Dann, was ist WebAssembly gerade? Das heißt, was macht es gerade für eine Entwicklung hin und wo wollen wir hin damit? Und wo wollen wir hin damit, sagt der Titel schon, wir wollen damit natürlich auf den Server irgendwie. Bevor wir das machen können, fangen wir aber erstmal bei den Ursprüngen an. Vorweg, mein Name ist Pascal Fries, ich bin IT-Consultant bei der Artix in München bzw. in Garching. Wir machen alles, was irgendwie Automatisierung angeht, DevOps, Cloud-Native und Cloud-Native ist gerade so mein Thema. Deswegen auch WebAssembly für Server, weil ich finde, das ist Teil der Zukunft, die uns erwartet. Wenn ihr während des Vortrags irgendwelche Fragen habt, bitte fallt mir ins Wort. Ich finde das super, weil dann machen wir das so schön interaktiv. Das fände ich ganz großartig. Wenn ihr Einwürfe habt, so was erzählst du da, fallt mir ins Wort. Wenn ihr, keine Ahnung, sagt, das ist aber langweilig, mach mal schneller, mach mal was anderes, auch da fällt mir ins Wort, ich habe Material dabei für, keine Ahnung, 3 Tage. Gut, wir fangen an mit dem Thema, was ist WebAssembly? WebAssembly, ja, warum macht man WebAssembly? Wir haben jetzt gerade ein Beispiel schon gesehen, im Vortrag vorab, was WebAssembly sein kann, beziehungsweise wohin es mit WebAssembly auf der Client-Seite gehen kann, das heißt Sachen, die ich im Browser anschauen kann. Erstmal aber so die Beweggründe. Wir gehen ein bisschen zurück in der Vergangenheit, 1996. Fettes Brot, das ist 1996. JavaScript 1.0. Wir machen dynamische Websites. Also die Idee für JavaScript ursprünglich war mal, wir haben das Web besteht aus statischen Websites, wir wollen irgendwas damit machen, die sollen dynamisch werden. Da könnten wir jetzt Java-Applets machen, hat sich jetzt auf Dauer nicht so bewährt. Was sich aber bewährt hat, ist, dass wir sagen, wir machen eine Skriptsprache, mit der wir unseren Browser direkt skripten können. Das war zwischenzeitlich so ein bisschen ein schwieriges Thema. Mittlerweile, glaube ich, ist es nicht mehr wegzudenken aus der Welt. Insbesondere seit 2009, weil 2009 kam ein tolles Ding dazu, was auch, wo ich nochmal später drauf Referenz nehmen werde. 2009 kam Node.js und wegen Node.js haben wir jetzt Frontend, wir haben Backend, wir haben Desktop-Anwendungen, wir haben alles, was wir irgendwie machen wollen, alles mit JavaScript. Weil, warum nicht? Es ist eine coole Sache. Insbesondere ist es eine coole Sache, weil JavaScript natürlich viele Vorteile hat. Es ist eine Sprache, die jetzt schön gesandboxed ist. Das ist ganz praktisch. Es ist eine Sprache, die ist im Browser nativ unterstützt. Das liegt im Endeffekt an ihrem ursprünglichen Anwendungsfall. Der Browser kann JavaScript ausführen, weil JavaScript dafür gemacht wurde, dass es im Browser ausgeführt werden kann. Und es ist portabel. Das hängt sehr damit zusammen, dass es erstens in der Sandbox läuft und zweitens für den Browser gemacht wurde, weil wir haben einen Browser unter Windows, wir haben einen Browser unter Linux, wir haben einen Browser unter macOS, wir haben einen Browser unter Android, wir haben einen Browser unter was auch immer ein Display hat, hat in aller Regel einen Webbrowser. Vielleicht auch irgendwann mein Kühlschrank. Das sind die Vorteile, die ich mit JavaScript habe und vielleicht auch noch ein paar andere. Es gibt natürlich auch Nachteile von JavaScript. Es ist jetzt nicht unbedingt das Schnellste, es hat sich mit V8 etwas geändert. Und der zweite Teil ist der für mich der Grund ist, weswegen ich nicht unbedingt mit JavaScript arbeiten möchte, es ist JavaScript. Es gibt so ein paar total tolle Dinge, wenn ihr mal im Internet sucht, was man mit JavaScript alles schön mit Type Coercion machen kann und dadurch dann seltsame Parses von Strings bekommt, die dann irgendwann zu Integers werden, mit denen man dann eine Sprache in JavaScript, über JavaScript schreiben kann, die man so eigentlich ursprünglich gar nicht gewollt hat. Und damit fängt das erst an. Wegen dem ersten Punkt und auch wegen dem zweiten Punkt hat man sich irgendwann gedacht, wäre es nicht toll, wenn wir JavaScript im Browser etwas schneller bekommen würden. Dann ging es los mit ASM.js, weil man festgestellt hat, die Browser-Engines, die wir haben, sind, wenn ich manche JavaScript-Befehle spezifisch formatiere oder wenn ich ganz spezifische JavaScript-Befehle mache, wird das irgendwie viel schneller, weil keine Objekte allokiert werden müssen. Und das hat man dann quasi in eine Library gepackt, nannte man ASM.js, war erstmal ganz toll und dann hat man sich überlegt, ja, wenn wir das jetzt schon machen, quasi, wenn wir unseren JavaScript-Code in diese Library rein transpilieren müssen, damit er quasi sowas macht, sind wir ja schon fast so weit, dass wir sagen könnten, wir könnten einfach jede Sprache da rein kompilieren und können das mit dem JavaScript gleich sein lassen. Und so kam es zu WebAssembly. WASM übrigens, Kürzel für WebAssembly Modules, das Ding, wo ich quasi WebAssembly hinkompiliere, ist hinterher ein Modul. 2017 ist es in der Version 1.0 vorgestellt worden, wird mittlerweile von allen Browsern unterstützt, also von allen größeren. Und damit wird der Browser als unser Compile-Target. Wir kompilieren jetzt in irgendwas, was so ähnlich ist wie ASM.js, bloß anders, weil man es standardisiert hat und sich darauf geeinigt hat, dass das halt überall auch gut funktionieren kann. So, die Vorteile davon sind, wir behalten einfach mal die Vorteile von JavaScript, lassen weg den Teil mit dem JavaScript und machen es ein bisschen schneller. Wie gesagt, mit V8 ist JavaScript auch etwas schneller geworden, also um Welten, aber es ist mit WebAssembly habe ich dann doch nochmal etwas mehr Kontrolle, weil ich halt eben Sprachen benutzen kann, die mir nativ Kontrolle über Speicher geben. Und wir hatten auch schon ein paar Vorträge hier über Sprachen, die uns Kontrolle über den Speicher geben. Da kommen wir dann später auch noch drauf zu sprechen. So, wie funktioniert der ganze Spaß jetzt? Das ist das, was ich eigentlich am interessantesten finde. Wie mache ich was damit mit WebAssembly? Und es ist eigentlich ein relativ simpler Workflow. Ich schreibe meinen Code in irgendeiner Sprache. In einer beliebigen Sprache ist das hochheilige Ziel. Natürlich ist es jetzt noch nicht so. Ich muss irgendeine Sprache haben, die ich hinterher in WebAssembly kompilieren kann. Den besten Support habe ich da aktuell bei C, bei Rust, teilweise bei C++, bei .NET und bei JavaScript, also ich kann auch JavaScript schreiben, um es nach WebAssembly zu kompilieren, weil hatten wir ja früher mit ASM.js auch. So, dann kompiliere ich das nach, in dem Fall jetzt, wasm32-x. Wasm32-x heißt, wasm32 ist mein Kompilationstarget. Das kann ich mir vorstellen, wie sonst AMD64. Und dann gibt es natürlich AMD64 unter Linux, unter Windows in verschiedensten Versionen, was weiß ich was alles. Und für WebAssembly gibt es das Gleiche, allerdings ist das X da hinten dran natürlich kein Betriebssystem. Wir wollen ja in der Sandbox laufen. Das X da hinten dran heißt im Endeffekt, es ist ein beliebiges Target. Ich kann einfach Standard WebAssembly haben und ich kann WebAssembly haben, was extra Features bietet. Das heißt, hinterher irgendwo läuft das ja und das, wo das läuft, kann quasi den Standard 1.0 von WebAssembly unterstützen. Es kann auch noch mehr unterstützen. Zum Beispiel könnte es, kommen wir später noch drauf, könnte es mir Syscalls erlauben, damit ich zum Beispiel mit Dateien arbeiten kann. Aber im üblichsten Fall, im einfachsten Fall, sage ich wasm32 unknown. Unknown heißt einfach irgendwas, was WebAssembly kann. So, dann habe ich ein WebAssembly-Modul. Das sieht aus wie eine große Binary-Datei oder auch eine kleine Binary-Datei. Die kann ich dann im Browser mit JavaScript instanzieren, weil der Support in Browsern zwar so weit ist, dass man mit WebAssembly arbeiten kann. Also es gibt native JavaScript-Bindings, die mir WebAssembly laden können. Ich kann aber nicht von Haus aus in einem Browser WebAssembly laden. Das wird irgendwann kommen, also ist geplant. Und dieses Instanzieren von dem Modul ruft, wenn das Modul eine Main-Funktion hat, in WebAssembly heißt die Start-Funktion, wird die aufgerufen und dann läuft das Ding. Also ich muss nichts weiter mit JavaScript machen, als einmal dieses Modul laden. Ich könnte aber auch theoretisch natürlich in dem Modul das als eine Library bauen, in dieser Library Sachen exportieren und die dann mit JavaScript aufrufen, um quasi dieses WebAssembly-Modul als eine Library für meinen JavaScript-Code zu benutzen. Auch ganz praktisch. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wie das funktioniert. Das heißt, ich hüpfe mal auf einen anderen Bildschirm. So, ich habe eine, das ist mein trusty Emacs. Ja, sehr, sehr gerne. Ich wollte gerade fragen. Schauen wir mal, gehen wir mal auf 180. Gehen wir nochmal etwas größer. Gehen wir mal auf 200. Ist das besser? Großartig, vielen lieben Dank. So, dann mache ich hier mal nur das. Das ist mein Ordner, das Ding ist ein Git-Repository. Ich kann euch nachher auch gerne einen Link dazu geben, dass ihr euch die Beispiele durchschauen könnt. Wir haben hier sehr, sehr viele Beispiele. Wir fangen an, recht weit oben, Client-Side. Und ich würde sagen, Basic überspringen wir einfach mal. Wir fangen an mit Bind.js. Das heißt, das ist ein Rust-Projekt, erkennbar an der wunderbaren cargo.toml. In dieser cargo.toml, da gucken wir mal rein, was ich für Dependencies habe. Nichts. Keine Dependencies, das ist schon mal schön. Wir schauen in den Quellcode rein. Übersichtlich. Was dieser Code tut, oben dieser Extern-Block, der deklariert mir einen Import. Das heißt, wenn ich diesen Code jetzt kompiliere, erwartet er, dass er gegen irgendetwas verlinkt wird hinterher. Und zwar gegen eine Funktion, die in einem Modul liegt namens sys und die alert heißt und die einen Integer nimmt. Mehr weiß dieser Code nicht. Also im Endeffekt möchte ich das hinterher natürlich dann gegen die Alert-Funktion in JavaScript binden, dass ich von WebAssembly aus meine Alert-Funktion in JavaScript aufrufen kann im Browser. Gleichzeitig stelle ich eine Funktion für extern bereit. Das ist dieses pub-Function, was ich da mache. Oder pub-extern-Function, weil ich möchte sie natürlich auch wieder linkbar machen. Diese Funktion nimmt zwei Integers, zählt sie zusammen und ruft damit dann das Alert hier oben auf. Der Grund, warum das unsafe ist, ist, weil Rust sagt, ja, du rufst da was Externes auf, was weiß denn ich, was du mit deinem Speicher machst. Ist bei JavaScript vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So, das kompilieren wir. Das kann ich relativ schnell machen. Das heißt, ich mache hier einen Terminal auf und sage cargo build release, weil wir wollen das auch optimieren. Target wasm 32 unknown. Unknown. So. Los geht's. Das ging schnell, ich habe es vorhin schon kompiliert. Dauert auch sonst nicht unbedingt ewig lang, ich habe keine Dependencies. Jetzt habe ich das Ding gebaut. Wir können mal gucken, wo es ist. Das ist im Target-Ordner. Und zwar unter wasm32 unknown und zwar unter release. Und das heißt client.wasm. Da ist es. Und jetzt gucken wir mal, wie groß das Ding ist. Es ist 300 Byte groß. Gut, das ist jetzt auch nichts unbedingt Großes, was ich da gebaut habe. Aber es ist 300 Byte groß. Mein jetziges Ziel ist quasi, ich habe das Ding gebaut. Ich möchte es im Browser laden. Mit JavaScript. Also ich möchte eine JavaScript-Funktion haben, die lädt dieses Ding, instanziert es und ruft und schickt ihm quasi zum Linken mit, hey, hier gibt es übrigens eine Funktion im Namespace sys, die heißt alert, wenn du die aufrufst, passiert was, ich sage dir nicht, was sie tut. Und dann ruft es stattdessen aus dem Modul diese alert-sum-Funktion auf mit zwei Parametern. WebAssembly wird die zusammenzählen und wird dann damit die alert-Funktion aufrufen. Und das machen wir mal. Wir machen hier einen Live-Server. Minus H0. Also ich starte einen Live-Server. Ich habe den entsprechenden JavaScript-Kleber-Code schon vorbereitet. Den gucken wir uns gleich noch an. Dieser Live-Server läuft. Das heißt, wir können wieder in den Browser gehen und können mal die Seite laden. Und er hat zwei Zahlen zusammengezählt, die zusammen 42 ergeben. Oh Gott, das ist ja auch relativ klein, aber das lässt sich, glaube ich, jetzt hier nicht zoomen unbedingt. Also er hat es auf jeden Fall zusammengezählt. Was hier passiert ist, ist natürlich, dass irgendwo ein JavaScript-Kleber-Code im Hintergrund läuft. Den gucken wir uns auch noch kurz an. Ich breche dafür meinen Server mal ab und dann schauen wir uns mal die Index.html an. Da ist der nämlich drin. Und was ich hier mache, ist, ich habe JavaScript. Ich bereite ein Objekt vor, was quasi dann später verlinkt wird. Das ist dieses const imports. Da drin lege ich einen Key an, der ist dann mein Namespace oder mein Modul, nenne ich sys. Da drin gibt es eine Funktion alert und die macht, was sie bekommt, i, bildet sie ab auf alert sum is Punkt i. Das ist quasi meine Imports vorbereiten. Und hier unten instanziere ich dann mein WebAssembly. Also dieses WebAssembly instantiate streaming, ich hole mir die Datei. Sobald das dann da ist, lade ich die Funktion aus WebAssembly raus. Das mache ich mit diesem wasm instance export alert sum Und dann rufe ich sie auf mit 40 und 2 und dann sind wir schon fertig. Wir haben jetzt quasi über mehrere Sprachen hinweg Code geschrieben, den wir überall verteilen können. Das ist die Magie von WebAssembly. Das Ding, was ich jetzt hier in Rust geschrieben habe, habe ich einmal kompiliert, es läuft überall. Run once, nee, wie war es? Write once, run anywhere, kennen wir irgendwo her. Hoffentlich läuft es diesmal besser. Das ist quasi die Grundidee hinter WebAssembly. Ah ja, eine Sache möchte ich euch auch unbedingt noch zeigen, was ich sehr, sehr cool finde an dem kompilierten WebAssembly, was wir da haben. Mach mal den mal wieder zu, geh mal wieder in die Shell. Und jetzt mache ich hier ein WASM Tools Print, was Print? Ja, WASM. So, das ist die Datei, die wir kompiliert haben, bloß quasi disassembled. Also das ist quasi der WebAssembly-Code, den wir hier haben. Und man sieht relativ nett, ich habe hier eine Funktion definiert, sie heißt AlertSum. Sie hat zwei Parameter, die beides i32 sind, also Integers. Sie holt sich die beiden Parameter, legt sie auf einen Stack und schmeißt dann auf den Stack hinterher die Funktion add. Und dann, mit dem Ergebnis, was da rauskommt, ruft sie eine gebundene Funktion auf, die so wunderbar hübsch heißt, die wir hier oben importiert haben. Und der komplette Kram, der hier unten dran ist, ist Boilerplate, den Rust beim Kompilieren für mich generiert hat, weil ich sage, ein bisschen Memory kann nicht schaden. Den bräuchten wir nicht. Wenn ich den rausschmeiße, läuft das immer noch. Vielleicht muss ich irgendwo noch eine Klammer zumachen dann hinterher, aber das war's auch. Cool, wir haben WebAssembly gebaut. Jetzt machen wir mal was bisschen noch cooleres mit WebAssembly, weil das war jetzt halt einfach zwei Integer zusammenzählen, dafür brauche ich keinen Rust, das kann ich auch tatsächlich noch in JavaScript. Wenn ich anfangen möchte, Frontends zu bauen, stellt sich sofort eine Frage, wie übersetze ich zwischen dem DOM und meinem WebAssembly? Die Art und Weise, wie ich das mache, ist relativ klar von dem vorherigen Beispiel, ich exportiere einfach sämtliche Funktionen, die es in JavaScript fürs DOM gibt, packe die in so ein Import-Modul, so ein Import-Objekt und schicke das einfach beim Instanzieren mit. Klingt jetzt erstmal sehr aufwendig, aber man kann natürlich eine Library bauen, die das für einen automatisch tut, die dann solche Bindings generiert. Und genau das ist auch hinterher die Lösung. Gibt es eine Weile, nennt sich WASM Bindgen, damit kann ich das komplette Document Object Model einfach ja, mir in eine Sprache meiner Wahl holen, für die es diese Library schon gibt. Damit ergibt sich dann aber gleich die nächste Fragestellung, weil es war nämlich sehr, sehr genau gewollt von mir, dass ich der Integer 32 genommen habe. Das Interface, was mir WebAssembly bereitstellt, wenn ich zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen möchte, also zum Beispiel zwischen WebAssembly und JavaScript, besteht aus Ganzzahlen. Ich glaube, ich kann auch noch Floats hin und her schieben, aber das war es hinterher. Also es gibt nicht sowas wie, schick mal bitte den String von A nach B. Wenn ich einen String schicken möchte von JavaScript nach WebAssembly, dann muss ich Speicher allokieren, muss sagen, JavaScript hat Zugriff auf diesen Speicher, das WebAssembly-Modul hat Zugriff auf diesen Speicher und ich serialisiere jetzt meinen String und schreibe den als hohe Bytes da rein und lese ihn auf der anderen Seite aus. Klingt super stressig, haben die Leute, die WASM Bindgen gemacht haben, für uns schon erledigt. Man kann auch einfach komplexere Datentypen automatisiert quasi mit so einem eigenen Speichermanagement irgendwo hinschicken. Also das ist komplett schon gelöst, zumindest für die Client-Seite. Und deswegen gibt es natürlich mittlerweile auch Frameworks, weil wenn JavaScript 5000 Frontend-Frameworks haben kann, dann können wir das auch in Rust. Besonders beliebt ist das in der Mitte. Das in der Mitte nennt sich U. Das ist quasi so ein React nachgebaut in Rust mit Templates, die einem JSX nachbauen, also quasi komplettes React, einfach bloß in Rust. Und dann so ein paar Sachen, die etwas moderner, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen wollen, aber eigentlich schon. Sachen, die quasi mal was Neues ausprobieren, gibt es auch. Das rechts ist das hübsche Logo von Sycamore. Es gibt auch noch ein anderes Ding, was sehr, sehr ähnlich ist wie Sycamore, das nennt sich Laptoes. Ist im Prinzip eine Abwandlung von so einem reaktiven System. Also, ne, ich habe ich baue immer Sachen danach auf, dass ich sage, ich habe irgendeine Komponente. Diese Komponente kann ich durch Händler verändern. Oder ich habe eine Komponente, die hört auf irgendwelche Signale, die irgendwo generiert werden können. Und diese Signale bilden dann mein reaktives System. Das heißt, Frontend-Entwicklung in WebAssembly, würde ich sagen, ist soweit, dass man damit wirklich gut arbeiten kann, dass man damit auch produktiv arbeiten kann. Bei Leptos wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Das gibt es erst seit irgendwie ein paar Monaten. Da kann sich noch eine Menge tun. Aber Vue hat mittlerweile sehr, sehr viele Module auch. Das heißt, Bild von vorhin. Wollen wir nicht einfach hergehen und sagen, wenn wir jetzt seit 2009 mit Node.js Frontend, Backend und Desktop-Anwendungen in JavaScript bauen können, warum machen wir das Gleiche nicht mit WebAssembly? Und das können wir mittlerweile auch. Das ist nicht das, was vorher war, weil bislang waren wir bei WebAssembly im Browser. Wir können natürlich Electron-Style hergehen und können uns einfach sagen, wir schmeißen uns einen Browser auch als User-Interface, dann haben wir diesen Desktop-Teil erledigt. Das Backend haben wir damit aber noch nicht. Das heißt, wenn wir ein Backend mit WebAssembly bauen wollen, stellt sich natürlich erstmal auch wieder die Frage, warum? Ich muss es ja dazu in Rust schreiben. Warum soll ich Rust nach WebAssembly kompilieren, damit ich es dann in einer Runtime auf einem Haus laufen lassen kann? Ja, warum? Und wenn überhaupt, wie soll das stattfinden? Und ich persönlich finde, dass WebAssembly einfach so das ideale Ding ist, um es in der Cloud laufen zu lassen. Und zwar, weil es die Vorteile von JavaScript mit sich bringt. Es ist sicher, es hat eine Sandbox außenrum. Wenn ich mit WebAssembly irgendwelchen Blödsinn machen könnte, könnte ich relativ einfach aus einem Browser ausbrechen und kann damit Schmu auf dem Haus treiben. Das ist so gebaut worden, dass das nicht passieren kann. Das heißt, es ist von Haus aus sicher. Wir haben, um Sachen in der Cloud laufen zu lassen, muss ich mir immer Gedanken machen, wenn ich Workloads in der Cloud habe, stelle ich beispielsweise Infrastruktur zur Verfügung, jemand anders lässt Sachen bei mir laufen. Ich muss dafür sorgen, dass der andere keinen Blödsinn bei mir machen kann. Wenn ich das mit Containern mache, kann ich das machen, indem ich sage, diese Container müssen irgendwelche Isolationsmechanismen implementieren. Brauche ich da nicht. Der Isolationsmechanismus steckt in der Sprache. Es ist portabel. Nächstes Problem, was ich sonst in der Cloud habe, wenn ich Infrastruktur bereitstelle, habe ich normalerweise sehr, sehr viele Geräte, auf denen ich was laufen lassen habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt mir anschaue AWS, die günstigsten Maschinen dort sind ARM-basiert. Es muss aber irgendjemand für ARM kompilieren. Dann muss dasselbe Ding aber nicht nur auf ARM laufen, sondern es sollte vielleicht auch trotzdem noch auf normalem AMD 64 laufen. Vielleicht sollte es nochmal komplett woanders laufen. Alles das kann ich mir sparen, wenn ich quasi eine Zwischenschicht reinbaue mit einem einzigen Target, WASM 32X, in dem ich das alles ausführen kann. Und sobald ich aber so eine Zwischenschicht einbaue, habe ich immer den Gedanken, ist das dann noch schnell genug? Ne? Ist es? Wir haben gerade ein Beispiel gesehen, 200 oder 300 Byte für so ein Modul. Also der Fußabdruck, was Speicher angeht, ist nicht unbedingt groß. Der Fußabdruck, was CPU angeht, auch nicht. Dann muss man sich immer noch fragen, wie lange dauert es, bis ich so ein Modul instanziert habe. Geht ratzfatz. Also das geht ratzfatz können wir nachher vielleicht sogar auch noch etwas genauer quantifizieren, weil da habe ich auch noch ein paar Beispiele für. So, warum haben wir geklärt? Es gibt ein paar Vorteile, die einfach zu verlockend sind. Die andere Frage ist, ja und wie jetzt? Und da ist die Aussage, ja, wir machen den gleichen Spaß, wie wir bei Node.js auch hatten. Wir brauchen eine Laufzeitumgebung außerhalb unseres Browsers. Dann, weiß nicht, und dann fertig. So, das war der Punkt, den wir quasi hatten, als man auf die Idee gekommen ist, dass man das doch auch irgendwie für Server laufen lassen könnte. Und natürlich gibt es mittlerweile solche Laufzeitumgebungen. Ich habe jetzt einfach mal so die drei beliebtesten oder drei größten hingepackt. Eine ist WASMTime, das ist die Referenzimplementierung für sowas. Dann gibt es WASMA, das ist die erste Implementierung von sowas. Und dann gibt es WASM Edge, das ist die Version von der Cloud Native Computing Foundation für sowas. Also man hat sich jetzt noch nicht unbedingt eingeschossen darauf, was für eine Runtime jetzt die richtige ist. Ist auch egal, weil das Compile-Target ist immer das Gleiche. Und bevor wir uns jetzt dem Component-Modell widmen, das beschreibt nämlich dann quasi das, wie kann ich Interfaces definieren, gucken wir uns auch da nochmal ein Beispiel an, außer es gibt zwischendurch schon Fragen. Okay, ja, da gibt es eine Frage.
Ich habe ja nur den Bytecode von WebAssembly.
Ja.
Nativ für
Also die Frage ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben diesen Bytecode. Dieser Bytecode muss irgendwie ausgeführt werden. Wir könnten den natürlich lokal auch erstmal in eine native Sprache kompilieren und oder nativ in Assembly kompilieren und das dann ausführen. Das können wir auch machen. Ja. Also man kann auch den Zwischenschritt über C gehen, ja. Also ist die Frage, warum man das macht.
Weil man vielleicht irgendwie Rust auf Plattformen laufen lassen möchte, wo es keine Rust-Compiler gibt.
Okay, also die Frage ist ausgesprochen gut. Die Frage da ist jetzt, ich wiederhole es nochmal, weil wir das auch aufzeichnen. Die Frage ist, wir könnten ja was nach WebAssembly kompilieren, dann haben wir WebAssembly Bytecode. Dann gibt es ein Tool, was uns diesen Bytecode in C-Code kompilieren kann. Diesen C-Code können wir dann mit einem C-Compiler auf eine Target-Umgebung kompilieren, für die wir nur einen C-Compiler haben, aber keinen Rust-Compiler. Das ist eine hervorragende Idee, ja. Es kommt natürlich darauf an, was ich hinterher mit diesem Ding dann machen möchte, weil da kommen wir dann bald an die Limitierungen, die ich natürlich mit WebAssembly habe, nämlich ich stecke erstmal in einer Sandbox drin, das heißt, etwas, was diese Sandbox verlassen möchte, wird nicht kompilieren. Also an der Stelle von Rust nach WebAssembly haut das schon schief. Das heißt, der Moment, in dem ich auf eine Datei zugreifen möchte, Ende. Solange ich nur quasi einen Funktionsaufruf auf Funktionsaufrufe bereitstellen möchte, keine tiefen Syscalls mache, klappt das hervorragend. Das kann man machen. Das ist eine schöne Idee. Vielen Dank für die Frage. Okay, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hätte ich gesagt, wir bauen uns eine Runtime. Und wir bauen uns eine Runtime, heißt im Endeffekt, WASMTime gibt es praktischerweise für Rust auch als Library. Und wenn es das als Library gibt, dann kann ich damit eigene Dinge bauen. Und das können wir uns da auch mal im Detail anschauen, wie das funktioniert, weil dann können wir nachvollziehen, was der Browser eigentlich im Hintergrund tut, wenn er solche Dinge aufruft. Das heißt, zurück zum Emacs. Wir gehen in der Ordnerhierarchie 1 nach oben. Und wir gehen zum Server-Side Basic. Auch da gucken wir uns kurz an, was ich für Dependencies habe. Ich habe zwei Dependencies genommen. Ich habe einmal WASMTime, weil ich WASMTime brauche, um mir eine Runtime zu bauen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Und ich habe Anyhow, weil Anyhow das tollste Ding überhaupt ist, um Error Handling zu betreiben. Der Quellcode ist nicht mehr ganz so übersichtlich, aber er ist kommentiert. Wir fangen von oben an. Kann man es immer noch lesen von der Größe oder sollte ich es noch etwas größer machen? Großartig. Hat jemand größer gesagt? Ja. Dann machen wir 220. So, wir haben eine Main-Function. Das ist jetzt nicht so überraschend. Wenn ich mit WebAssembly arbeiten möchte, brauche ich erstmal irgendwelche Art, wie ich kompilieren kann. Das wird in WASMTime abstrahiert als eine Engine. Ich nehme die Default-Engine, die muss nichts können. Also ich brauche da keinen Support für irgendwelche extra Features oder sowas. Einfach, ich möchte eine ganz normale Engine. Jetzt lade ich mein Modul von der Festplatte. Das mache ich hier. Jetzt baue ich mir einen Runtime-Kontext. Das heißt, das Ding muss ja irgendwo ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich State bereitstellen möchte für meinen WebAssembly, könnte ich den da jetzt reinpacken. In meinem Fall ist dieser State leer. Das ist quasi das, wo hinterher mein Code dann drin laufen wird. Dann brauche ich noch einen Linker. Ja, Linken hatten wir vorhin schon. Wenn ich Funktionen bereitstellen möchte für meinen WebAssembly, muss ich die da irgendwie reinlinken. Dann kann ich in meinen Linker rein Dinge definieren, und das ist die Magie von WASMTime. Ich kann einfach native Funktionen in den Linker reinwerfen und kann sagen, die heißt jetzt sysAlert und macht das, um es quasi kompatibel zu dem Ding davor zu machen. Könnte ich jetzt hier schreiben, sum is und so weiter. Spare ich mir jetzt, weil das Ding habe ich schon vorkompiliert. Und jetzt kann ich instanziieren. Das heißt, jetzt kann ich quasi, sobald diese Funktion im Linker drin ist, kann ich sagen, wir nehmen den Linker. Mit dem Linker instanziieren wir unser Modul in den Store. Jetzt habe ich meine Instanz. Das Ding, wenn es eine Main-Function gehabt hätte, das ist ja eine Library, die ich gebaut hatte, wenn es eine Main-Function hätte, würde die jetzt laufen. Tut sie nicht. Stattdessen habe ich hier unten noch quasi meinen, hole ich mir den Export aus dem Modul raus. Das heißt, ich sage, aus dieser Instanz, hol mir bitte eine Funktion, die hat folgenden Typ. die liegt in dem Store drin. Das muss ich ihm an dieser Stelle nochmal sagen, weil mir sonst der Compiler das Ownership-Modell einfach sagt, das geht so nicht. Die heißt AlertSum. Und das könnte fehlschlagen, weil es so eine Funktion da drin nicht gibt. Deswegen sage ich, wenn das fehlschlägt, bitte pass mir den Fehler, der da rauskommt, eine Ebene nach oben. Das heißt, gib es mir als Excel-Code hinterher zurück, im Endeffekt, weil Main dann abbricht. Wenn das klappt, dann ruf die Funktion auf mit zwei Argumenten. Und auch hier benutze wieder den Store. Den darf ich nicht in die Instance mit reinpacken, weil sonst haut mir wieder der Borrow-Check auf die Finger. Und dann bin ich fertig. So, das ist jetzt natürlich ein etwas langes Beispiel, aber das sind quasi die Stages. Also ich brauche im Endeffekt einen Compiler, der das quasi dann für mich ahead of time, das ist das, was hier beim Instantiate passiert, ahead of time compiled mir jetzt meine Library in nativen Code. Ich brauche diesen Compiler, ich brauche einen Linker, ich brauche einen Runtime-Kontext, alle drei zusammen laden mir mein Modul, ich kann plötzlich mit meinem Modul arbeiten. Schon habe ich das nachgebaut, was im Browser ein gutes Weilchen gebraucht hat. Und jetzt komplett ohne JavaScript, auch ohne Klebstoff. Und das kann ich natürlich auch aufrufen. Das heißt, ich gehe wieder in meine Shell. Machen wir hier Server-Side Basic, Cargo Run. Und dieses Cargo Run wird jetzt quasi den Code kompilieren. Der ist schon vorkompiliert, das dürfte nicht zu lange dauern. Wird ihn dann ausführen. Das heißt, was wir erwarten ist, dass er wieder 40 und 2 zusammenzählt und ich das zurückbekomme, kriege ich, ging flott. Ist jetzt auch nicht verwunderlich. Das sind jetzt zwei Zahlen, die ich zusammengezählt habe. Das Ganze können wir natürlich jetzt etwas intensivieren und können uns sagen, gut, wir benutzen diesen Code, den wir jetzt haben, damit können wir jetzt im Prinzip beliebiges Zeug machen, weil wir das einfach in unseren Flow, in der Sprache unserer Wahl, sei es zum Beispiel Rust, sei es C, sei es C++, einfach mit reinbauen. Das heißt, wir können an beliebiger Stelle da drin so eine Library benutzen, können einen Runtime-Kontext für uns aufbauen und können dort WebAssembly ausführen, anstatt den nativen Code. Stellt man sich die Frage, warum will ich das machen? Plugins. Wenn ich Plugins schreiben möchte, ist das großartig, weil, wenn ich Plugins schreiben möchte, kann ich, sonst muss ich den Leuten sagen, in welcher Sprache sie ihr Plugin zu schreiben haben. Wenn ich sage, mein Programm ist mit Lua zu skripten, dann müssen alle Lua schreiben. Wenn ich aber sage, mein Programm lässt sich mit WebAssembly erweitern, dann können Leute schreiben, in was sie wollen. Sie müssen es nur nach WebAssembly kompilieren und schon läuft der Kram. Und damit kommen wir, wenn ich den richtigen Bildschirm finde, hier wärmer, zum Component-Modell. Weil das Component-Modell hat eine relativ schöne Idee. Das ist nämlich genau diese Idee. Wir können Runtimes prima in Anwendungen einbetten. Diese Module lassen sich extrem schnell instanzieren. Also das läuft fast, als hätte ich direkt nativ geschrieben. Und das kann ich benutzen als ein Format für Plugins. Dabei gibt es nur ein kleines Problemchen. Wie definiere ich denn jetzt Interfaces und wie tausche ich Daten aus? Also ein Plugin-Interface bereitstellen ist ja in Ordnung, aber wenn ich nochmal zurückgehe zu meinem Code hier, da wären wir in src main. Hier hole ich mir eine stark typisierte Funktion aus dem Modul und weiß vorher nicht, ob es die wirklich gibt. Wenn jemand ein Plugin geschrieben hat, was die nicht bereitstellt, dann crasht mein Programm an dieser Stelle. Oder es wirft halt einen Fehler. Wäre doch viel schöner, wenn ich das vorab standardisieren könnte und quasi zur Compile-Zeit schon sicherstellen kann, dass das funktioniert. Weil das hier passiert ja jetzt zur Runtime, weil erst zur Runtime das Modul von der Platte gelesen wird. Das heißt, ich möchte irgendwie ein Interface definieren, was quasi jemand, der ein Plugin baut, implementieren muss, sodass ich das in meiner Runtime erwarten kann und quasi statisch sicherstellen kann, dass alles funktionieren wird. After all, it's Rust. Und das können wir machen, dafür ist das Component-Modell da. Der zweite Teil ist natürlich auch wieder, WebAssembly versteht globalen Speicher, Integers und vielleicht noch Floats. Sobald ich komplexere Datenstrukturen austauschen möchte, habe ich ein Problemchen, weil ich einfach bloß in diesen Speicher reinschreiben muss. Und das ist nicht unbedingt sicher. Die Lösung ist, wir definieren ein eigenes Specification-Format, wie Interfaces auszusehen haben, und wir definieren eine kanonische ABI für den Datenaustausch. Das heißt, wir sagen, wie Daten serialisiert werden müssen und wie ich sie dann auch wieder lesen kann. Und auch das können wir uns angucken. Da habe ich ein Beispiel für. Für alles ein Beispiel. Wie gesagt, ja, der darf zu. Und dann gucken wir uns mal an, das Component Model. Im Component Model habe ich hier ein WID abgelegt, das nenne ich, habe ich jetzt Example WID genannt. Da steht drin, es gibt ein Interface, das nennt sich Greeter. Also ich möchte hinterher quasi einen Greeter bereitstellen. Der hat eine Funktion, die heißt greet. Die nimmt einen String und spuckt auch hinterher wieder einen String aus, weil wir möchten vielleicht mit was auch immer die Funktion gemacht hat, weiterarbeiten. Außerdem definiere ich mir ein Host-Interface, das heißt, das ist was hinterher, was quasi meine Runtime bereitstellen wird. Dieses Host-Interface hat einfach eine Funktion, die heißt log. Damit baue ich quasi dieses Sys-Alert so ein bisschen nach, was ich vorher gemacht habe. Und jetzt definiere ich eine World, und World heißt in WID, das ist das Ding quasi, was dann von beiden Seiten bereitgestellt wird. Und diese World sagt jetzt, wenn ich beispielsweise in einem Plugin, wenn ich für mein Plugin diese World implementieren möchte, heißt es, dieses Plugin kann erwarten, dass es hinterher einen Host gibt. Und dieser Host folgt diesem Interface hier. Und dass es selber einen Greeter bereitstellen muss, und dieser Greeter wird quasi eine Funktion nach dem obigen Interface sein. Ist alles mittlerweile ganz schön standardisiert, wie diese Dateien auszusehen haben, kann man nachlesen. Wollte nur zeigen, dass es das gibt. Und natürlich, ich habe vorhin von WASM-BindGen gesprochen, es gibt mittlerweile auch WID-BindGen, damit ich quasi von diesen definierten Interfaces mir in die Sprache meiner Wahl einfach Bindings generieren kann, damit ich die nicht selber schreiben muss. Und das mache ich jetzt an dieser Stelle. Ich habe hier einen Ordner WASM, da baue ich mir mal so ein Beispiel-Plugin. Und dieses Beispiel-Plugin schaut dann so aus. Ich generiere Bindings aus der Datei. Das passiert zur Compile-Zeit. Ich baue mir ein Example-Struct auf und implementiere dann ein Trait für dieses Example-Struct. Das Struct ist einfach nur dafür da, dass ich dann hinterher was zum Exportieren habe. Also mit diesem Impl-Greeter sorge ich dafür, dass ich dieses Interface implementiere. Ich sage, das muss eine Funktion geben, die heißt greet. Das stand in dem WID-File so drin. Wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht machen würde, würde beim Kompilieren dieses Codes ein Compile-Fehler reinkommen, weil er sagt, hier oben werden Bindings generiert, hier unten wird gemäß dieser Bindings exportiert. Das ist nicht gemäß dem WID-File implementiert worden. Das heißt, ich bin hier gezwungen, tatsächlich richtig zu arbeiten. Wenn ich das nicht mache, kriege ich an der Stelle einen Compile-Fehler. Was ich mache ist, ich hole mir im Endeffekt, ich kriege einen Namen rein, der ist quasi das Argument für diese Greet-Funktion, und ich sage, ich möchte damit einerseits etwas tun und andererseits möchte ich das hinterher loggen. Der Greeter hat jetzt Zugriff auf das Host-Interface, deswegen kann ich hier eine Funktion Host-Log aufrufen. Das hat automatisch dieser BindGen für mich gemacht. Ich kann sagen, damit gebe ich diese Log-Message aus und gleichzeitig returne ich das Greeting, damit ich quasi hinterher mit diesem String weiterarbeiten kann. Und das kann ich jetzt in meiner Runtime implementieren. Und was ich im Endeffekt mit meiner Runtime mache, ist, ich werde mir jetzt einen Webserver aufbauen. Dieser Webserver wird erwarten, dass er ein Plugin dieser Art bekommt, und jedes Mal, wenn eine Anfrage reinkommt, instanziert er dieses Plugin, nimmt einen Query-Parameter oder einen Pfad-Parameter von der Anfrage, schickt ihn da rein und sagt, hallo du, und loggt quasi entsprechend diese Log-Message. Die ganze Business-Logik steckt in dem Fall in dem Plugin, der Webserver ist außenrum. Und damit kann ich halt quasi auch meine Business-Logik so extrahieren, dass ich sagen kann, die läuft komplett in WebAssembly. Der eigentliche Server sieht dann so aus, der ist nicht wirklich anders als das vorher, bloß dass ich jetzt halt noch einen Webserver außenrum gebaut habe. Wir nehmen diesen BindGen-Teil hier unten mal. Also es gibt eine Route, die dann hinterher bei dem Webserver, die heißt BindGen, und hinter dem BindGen gibt es irgendwas, was dann hinterher als Name verfügbar ist, und wenn das aufgerufen wird über eine Get-Request, dann rufe ich eine Funktion namens greet-BindGen auf und die definiere ich mir dann da unten. Und greet-bindgen, wo haben wir sie? Die läuft noch durch irgendeinen Wrapper durch, das ist nicht wichtig. Wichtig ist der Teil hier. Ich habe auch da wieder einen bindgen. Hier generiere ich also Bindings für den Host. Ich habe ein Struct über die Imports, damit kann ich quasi den ganzen Kram wieder implementieren. Ich kann meine Host-Funktionalität implementieren, auch einfach als ein für mich vorgesehenes Interface schon, was schon da ist. Und dann mache ich wieder den klassischen Kanon, Engine, Linker, Store, feuerfrei. Und das Besondere ist, wenn ich mir diesen Code durchgucke, ich möchte da nicht, also das ist halt jetzt ein bisschen viel Code auf einmal, deswegen möchte ich da nicht zu lange rumhängen. Dieser Code hat nirgendwo Sachen, die zur, also zumindest was Type Safety angeht, kann da zur Laufzeit nicht schieflaufen, sondern das ist alles bei der Compile-Zeit gecheckt. Zum Beispiel erwartet der Code, dass es eine Funktion Greeter gibt und die ist im Type-System verbaut. Ich lade die jetzt nicht als String aus irgendeinem Call-Greet, da ist sie, dass es eine Funktion namens Greet gibt. Die lade ich nicht zur Laufzeit aus diesem Modul raus, zumindest um zu checken, ob es die gibt, sondern das wird schon vorher quasi gecheckt. Wenn hinterher mein Modul, was ich gebaut habe, dieses Interface nicht erfüllt, wird das Modul schon viel früher fehlschlagen, nämlich dann, wenn ich es instanzieren möchte, weil die Instanzierungsfunktion durchläuft einen Check, ob das klappt. Das heißt, nicht dann, wenn ich die Funktion aufrufe, sondern schon, wenn sie kompiliert werden soll, dann läuft das Ganze schief. Können wir jetzt auch laufen lassen, ist dann hinterher ein Webserver. Kann ich kurz zeigen. Das heißt, wir machen hier Component Model Basic und machen hier ein Cargo Run Release. Und wir hören jetzt auf Port 8000. Und wenn ich auf Port 8000 gehe und BindGen irgendeinen Namen aufrufe, erwarte ich, dass er quasi im Hintergrund dieses WebAssembly-Modul instanziert, meinen Aufruf loggt und mir was antwortet. Und quasi die komplette Logik, was geloggt wird und was geantwortet wird, steckt jetzt im Wasm drin. Gucken wir uns mal an, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Wir gehen hier drauf. Ich habe ja gesagt, BindGen ist das, was wir uns gerade durchgesprochen haben, also BindGen. Und dann sagen wir mal CLT. Hello CLT, also er hat es gemacht. Und dann können wir mal gucken, ob er auch das Logging hingekriegt hat oder ob er uns beim Aufruf gecrashed ist. Er hat uns die Log-Message auch richtig generiert. Also diese Zeile Code, die da jetzt steht, also dieser Output, der da steht, kam aus WebAssembly, nicht mehr aus meiner Runtime. Das ist das ganze Ding. Jetzt kann man natürlich sagen, das können wir optimieren, weil wir können natürlich jetzt gucken, wie lange dauert das. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, wir schießen einfach mal 20.000 Requests dagegen, gucken, wie lange dauert der Spaß. Das wird an der Stelle jetzt dadurch eingeschränkt sein, dass ich natürlich die komplette Zeit hier einen Stream dran habe, der die Logs mitlesen möchte, weil ich keine asynchrone Logverarbeitung gebaut habe, aber weiters kann man natürlich noch hergehen und kann sagen, wir können noch ein paar weitere Dinge da tun. Wir können zum Beispiel dieses Kompilieren vom Bytecode in die native Sprache einmal stattfinden lassen und nicht bei jedem Aufruf und nur bei jedem Aufruf wird neu instanziert. Wenn euch das interessiert, schaut gerne ins Repo rein. Man kann nämlich, da gibt es mittlerweile einen Ordner, der nennt sich Precompile. Das kann man auch machen. Man kann das vorab machen. Dann wird es einmal global, es ist dann halt etwas länger, weil ich einen Cache bauen muss, wo das Ding reinkompiliert wird und der ganze Kram. Und dann kann ich aber das Ding einmal aufrufen und das geht dann so schnell, dass ich jetzt auf diesem Laptop für das Modul, was wir gerade haben, gut und gerne 10.000 Requests in der Sekunde abarbeiten kann. Was nicht schlecht ist dafür, dass wir quasi dynamisch eine andere Sprache einbinden. Okay. Das ist das, glaube ich, letzte oder vorletzte Beispiel, was wir uns angucken können. Jetzt ist die letzte Frage, okay, was ist jetzt WASI? Ich habe die ganze Zeit über das Component Model gesprochen, also zumindest jetzt gerade. Die Idee ist jetzt haben wir eine Möglichkeit, Interfaces zu definieren. Wenn ich Interfaces definieren kann und das quasi unabhängig von dem System, auf dem ich bin, kann ich das benutzen, um Systemfunktionen zu abstrahieren. Zum Beispiel könnte ich mein Filesystem einfach als eine WASI-World definieren, mit lauter Interfaces. Zum Beispiel such mir diese jene Datei, öffne mir diese und jene Datei, hol mir einen File-Descriptor. Alles das kann ich als Component-Model-Interfaces definieren. Der Vorteil ist dann, dass jede Runtime das für sich implementieren kann, wie immer sie es möchte. Und wenn die Runtime total verrückt ist, dann kann sie sagen, sie macht mehrere Implementierungen und ich kann mir beim Starten der Runtime aussuchen, welche der Implementierungen ich benutzen möchte. Dann kann ich beispielsweise ein Filesystem einfach emulieren und es geht stattdessen auf eine Datenbank. Ich kann Poles auf die Art und Weise aufbauen, ich kann Sockets auf die Art und Weise aufbauen, ich kann die komplette Idee eines HTTP-Händlers aufbauen. Das heißt, ich muss nicht mal einen Socket binden, sondern ich kann quasi einen ganzen Händler als solches direkt als ein Interface bereitstellen. Alles als eine eigene WASI-World, mit der ich mir überlege, will ich die haben, will ich sie nicht haben. Und da sind wir an dem Punkt, das gibt es aktuell leider noch nicht so schön. Also das ist quasi so Bleeding Edge. Es ist dabei, das Dateisystem ist schon mittlerweile in der Phase, wo es konkrete Proposals gibt, wie das funktionieren soll. Also alle Sachen, die ich hier gelistet habe, da gibt es Proposals, die teilweise schon implementiert sind. Und damit kann man dann natürlich hinterher, wenn das irgendwann mal so weit standardisiert ist, dass man sagt, okay, dieses WIT, wir haben eine Möglichkeit, das erstmal zu machen. Das besteht schon, also WIT ist standardisiert, haben wir ja gerade gezeigt. Wenn quasi ein konkretes Beispiel fürs Dateisystem bereitsteht, wenn ein konkretes Beispiel für Poles bereitsteht, wenn die weit genug getestet sind, dann kann man die irgendwann sagen, die bauen wir einfach mit in unseren Compiler rein und sagen, wir kompilieren jetzt nicht nach WASM 32 unknown, sondern wir kompilieren nach WASM 32 WASI. Und dann kann ich mir diesen kompletten Bindgen-Kram auch wieder sparen, weil der Compiler das für mich im Hintergrund macht. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Also Component-Modell selbst ist sehr, sehr weit. Die Interface-Types, die konkreten, sind noch sehr früh. Was natürlich auch eine tolle Nachricht ist, wenn jemand Bock drauf hat, da mitzumachen. Die Leute freuen sich sehr. So, was mache ich jetzt damit? Ich habe ein Beispiel schon gezeigt. Wer kann entweder eine eigene Runtime bauen, man kann aber auch schon fertige Runtimes nehmen. Wie gesagt, WASM-Time, WASM-Edge habe ich jetzt als Bibliothek mal gezeigt. Das Ganze gibt es auch schon als CLI, dass ich damit einfach beliebige, bestehende Module einfach einmal aufrufen kann. Die brauchen dann so eine Main-Function und dann wird die einfach ausgeführt. Die unterstützen mittlerweile das Filesystem, die Sockets, nach der alten Art und Weise, wie der WASI-Spec war. Also das ist jetzt noch nicht unbedingt in Dinges gegossen, aber schon mal ein guter Anfang. Oder man kann sich eine quasi was geben, was eher so in der Richtung ist von dem, was ich euch gezeigt habe. Man nimmt sich eine Runtime, die im Prinzip schon einen Server oder sowas bereitstellt und eigentlich nur Händler macht. Und das Schöne ist dann, also das ist eine Idee, die haben gleich mehrere Leute gehabt, das sind Fermion und DS Labs. DS Labs gehört zu Microsoft. Das ist in Azure gerade ein relativ großes Thema, WebAssembly. Die Idee da ist, man sagt, wir bauen uns eine Runtime, die kann ich beim Starten konfigurieren, der gebe ich ein WASM-File, was nur der Händler ist für irgendwas. Also die hört dann einfach auf einem spezifischen Pfad und wenn der Pfad aufgerufen wird, dann ruft sie diesen Händler auf mit den Argumenten, die da drin stehen. Auch dafür gibt es sehr, sehr schicke Beispiele. Ich habe jetzt mal das Standardbeispiel noch genommen. Zeige ich euch kurz hier. Und dann sieht man, glaube ich, ein bisschen die Power, die da dahinter steckt, was quasi das Developer-Leben vereinfacht. Wenn ich hier auf spin.http basic gehe, das ist der komplette Code. Wenn ich das Ding starten möchte, habe ich quasi die Runtime von spin in dem Fall jetzt bereit. Ich gebe ein spin ab. Es gibt einen Config-File, in dem Config-File steht drin, hör doch bitte auf slash und was immer kommt, ruf diesen Händler auf. Und dieser Händler kriegt eine Request mit. Diese Request ist quasi in diesem SDK schon vordefiniert, das heißt, ich kann alle Query-Parameter, Pfad-Parameter, sonst was auslesen und kann damit was machen. Und die Magic ist, ich habe halt jetzt quasi hier einen Webserver, einen Webservice gebaut mit, wie viele sind es? 15 Zeilen Code. Und das ist schon sehr mighty, das ist so ein bisschen wie Spring Boot, bloß halt nicht in Java. Was auch nicht schlecht ist. Ja, Dankeschön. Damit wären wir beim letzten Punkt. Der letzte Punkt ist, wir können eine eigene Runtime bauen. Wie deploy ich das? Entweder ich deploy das direkt in der Runtime oder ich kann das auch als eine Art Container deployen. Wenn ich eine Art Container deployen möchte, heißt das im Endeffekt, es ist nicht wirklich ein Container, es ist ein WebAssembly-Modul, aber ich kann an meiner Container-Runtime rumspielen, sodass die eine WebAssembly Runtime beinhaltet und das für mich ausführt. Das Schlagwort hier ist ein Container, die Shim. Also ich kann quasi Container, die sagen, weißt du was, das, was da jetzt kommt, tu so, als wäre es ein Container, es ist aber in Wirklichkeit was anderes, du weißt schon, was du damit machen musst. Und das funktioniert hervorragend. Zusammenfassung. WebAssembly fürs Frontend ist spitze, ist schon sehr weit, damit kann man produktiv arbeiten. WebAssembly als Plugin kann man insofern nutzen, als dass das Component-Modell im Wesentlichen steht. Da kann man aber, also überall, wo jetzt hier hinten dran ein Plus fehlt, ist meiner Sicht nach auch wieder ein anderer Pluspunkt, nämlich was eine Möglichkeit, wo man auch was beitragen kann. Interface-Types für Host-Interaktionen stehen noch nicht so wirklich. Und Runtimes gibt es schon ein paar. und die funktionieren auch echt richtig schön. Dann erstmal vielen Dank für alle, die mir zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen und wir haben, glaube ich, auch noch 2-3 Minuten für ein paar Fragen, oder? Super, Dankeschön.
Gibt es noch Fragen? Jetzt. Fragen?
Mein Kommentar, super, ich darf einen Spitzenvortrag.
Vielen Dank.